Das Jazzgespräch.
Wir laufen, ja. Servus, Dieter.
Servus, Stefan. Servus, und ihr Lieben, ihr Leute da draußen.
Hörer, Leute und Leutinnen, wie das heute auf Neudeutsch heißt. Nein, nicht wirklich. Wir haben uns heute wieder ein ähnliches Thema vorgenommen wie letztes Mal, mit ähnlichen Personen. Aber du sagst uns, worum es geht.
Ja, ich bin immer ganz gespannt von deinen Intros, weil so hätte ich das gar nicht gesehen, aber trotzdem sage ich, worum es geht. Es geht schlicht und einfach um das, was man so im allgemeinen Sprachgebrauch The Famous Prestige Recordings of the Fabulous Miles David Quintet nennt. Also die Quintettaufnahmen von Miles Davis auf Prestige mit seinem einzigartigen Quintett, das erste große Miles Davis Quintett.
Sogenannte klassische Quintett, oder?
Ja. Und zwar mit dem Miles Davis, dem John Coltrane am Tenorsaxophon, dem nicht
präsent. Red Garland am Klavier.
Genau. Unser Bassist ist der, oh Gott, Kinder, wir sind so schlecht vorbereitet, das ist eine skandalöse Sache. Der Paul Chambers am Bass und der Philly Joe Jones an den Drums.
Ja. Und jetzt, weil du mich gefragt hast, was hat das eigentlich mit der letzten Folge zu tun? Naja, der Saxophonist ist wohl dasselbe wie derjenige, über den wir letztes Mal geredet haben. Ne?
Du hast vollkommen recht, es gibt ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich finde es nur so lustig, wie unterschiedlich man auf die Dinge zugeht und wie wir beiden uns dann trotzdem in jeder Sendung wieder wunderbar finden, so wie ich selber empfinde.
Und beide haben wir in den 50er Jahren auf Prestige Records aufgenommen. Und auch der Pianist, der Red Garland, hat ja auch unter seinem Namen viel aufgenommen auf Prestige. Eigentlich mit dem gleichen Quartett, soweit ich das weiß, ohne Miles Davis. Mhm. Das ist halt damals dann als Red Garland Quartet erschienen und heute erscheint es nur mehr als John Coltrane in the Early Years, weil den verkauft man besser als den Red Garland.
Ganz richtig. Es gab zumindest zwei Red Garland-Aufnahmen damals, aber ich glaube, die waren dann sogar ohne den John Coltrane, die sehr, sehr schön gewesen sind im Laufe des heutigen Gesprächs, wenn wir sie vielleicht noch streifen. Was mir aber am Herzen liegt, ist vielleicht gleich vorweg zu sagen, dass im wahrsten Sinn des Wortes die treibende Maschine für den Miles Davis, so hat er es zumindest in seiner Biografie dann immer wieder betont, in diesem Quintett, nicht der John gewesen ist. Das hat man erst im Nachhinein, haben wir als die Jazz-Hörer sozusagen quasi dieses Zusammenspiel zwischen John Coltrane und Miles Davis als das Treibende von seinem ersten klassischen Quartett empfunden. Er selber hat immer gesagt, das, was ihn wirklich getrieben hat in diesem Quartett, ist der geniale Drummer, der Philly Joe Jones gewesen. Und zwar vor allem deswegen, weil er den Philly gebeten hat, dass er immer vor der Time, oder nach der Time, Stefan, du weißt es vielleicht besser, vor oder nach der Time spielen soll. Und
du meinst vor oder nach dem Takt?
Ja, richtig, ja. Und ich glaube, es war irgendwie knapp vor dem Takt. Aber auch wurscht. Und als ein wirklich großartiger Musiker und Techniker hat der Philly Joe Jones das auch perfekt gemacht und ist, glaube ich, als der Erste, der das auch so richtig quasi durchgezogen hat in einer Musikgruppe, einer Jazzmusikgruppe, ein bisschen in die Geschichte eingegangen. Und das ist das, was den Miles Davis in diesen Quintett, so hat er das zumindest selber immer wieder gesagt, so richtig beflügelt hat im wahrsten Sinn des Wortes.
Ich weiß ja nicht viel über den Philly Joe Jones, nur vielleicht zwei Informationen dazu. Erstens, der Philly ist ein Spitzname. Warum? Weil er aus Philadelphia kam und der Spitzname war wichtig, um ihn zu unterscheiden von einem anderen Joe Jones, den ich im Moment vergessen habe, von wem es da gegangen ist. Weißt du vielleicht? Und zweitens, der Philly Joe Jones war ja eigentlich ein Kumpel von John Coltrane und hat den John Coltrane in die Band geholt.
Ja, schon her, ja. Das ist mir jetzt auch nicht gerade geläufig gewesen. Ja. So setzt sich das Puzzle zusammen auf eine schöne Art und Weise. Was ist eigentlich zu diesen Prestige-Recordings zu sagen, aus deiner Sicht, Stefan?
Ja, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Beim Exkurs vielleicht? Oder na, fangen wir bei dem Platz. Fangen wir bei den von den Aufnahmen an. Ja. Was ist zu sagen? Also das einmal ein paar historische Facts. Miles Davis war, glaube ich, schon im Wechsel begriffen zur Columbia Records und musste noch 4 Platten abliefern laut seinem Vertrag mit Prestige Records und hat sich dafür, ich glaube, für 2 oder 3 Sessions, das weißt du besser, dann, ich nehme an, bei Rudi van Gelder eingefunden und hat in diesen Sessions so viel Material gesammelt, dass Prestige daraus 4 Platten machen konnte. Nachdem Prestige ein, ja, weiß nicht, ich kann man sagen, kleines Label ist, aber jedenfalls eins mit weniger Geld oder zumindest ein Label, das weniger Geld für seine Jazzmusik ausgegeben hat, haben die nicht viel Zeit gehabt im Studio, irgendwelche verschiedenen Takes zu machen, sondern haben das praktisch runtergespielt und damit hat das Ganze eine Live-Atmosphäre gewonnen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, warum diese Aufnahmen dann so berühmt geworden sind. Kann man das so sagen?
Mein lieber Freund, du hast recht mit allem, was du sagst. Lass mich trotzdem vielleicht ein wenig historisch ausholen, weil es, glaube ich, nicht ganz uninteressant ist. Prestige Records ist mit Sicherheit eines der ich sage mal, 4, 5, 6 klassischen Jazz-Labels der frühen Jazz-Geschichte, nachdem die Langspielplatte erfunden wurde. Neben Blue Notes, Impulse, Verve und Columbia, sage ich einmal. Und es ist mit Sicherheit das, wie soll ich sagen, am wenigsten anspruchsvolle. Du zeigst auf, bitte, du bist zu Wort.
Ich würde Impulse streichen, weil es das damals noch nicht gegeben hat, und Atlantik dazufügen.
Ah, bitte gerne, Atlantik habe ich vergessen. Ich danke dir schön. Unbedingt ganz wichtig. Und ich hätte auch noch ECM, aber auch die kamen später unter den großen Labels gehabt. Jedenfalls ist definitiv Prestige dabei gewesen, und wie du eh schon gesagt hast, der fabelhafte Bob Weinstock, der Gründer dieses Labels im Jahr 1950, falls ich es noch nicht gesagt habe, erinnert mich irgendwo so von seiner Art an den Harvey Weinstein, der momentan ja zu einer zweifelhaften Berühmtheit gekommen ist aufgrund seines Zugangs zu weiblichen Geschlecht. Aber man kann dem Harvey Weinstein trotzdem eines nicht absprechen, dass er einen genialen Zugang auf Talente hatte, allem voran unserem wunderbaren Quentin Tarantino. Wir sollten ja eigentlich auch noch einen Film-Podcast irgendwann mal machen, Stefan. Aber wurscht, das ist eine andere Geschichte. Und der Harvey Weinstein, auch neben den wunderbaren Sachen, die er mit Quentin Tarantino gemacht hat, ist einfach wirklich ein Kind gewesen, das immer in die Kacke des Glücks gegriffen hat und großartige Produktionen im Filmbusiness gemacht hat. Und das Ganze aber eher unter Ausbeutung von dem einen oder anderen großen Star, den er durchaus mitproduziert hat. Und Ähnliches gilt eigentlich für den Bob Weinstock. Der hat eigentlich auch ein irrsinnig gutes Handel gehabt für tolle Musiker, hat ihnen aber, wie du ganz treffend gesagt hast, überhaupt keine Zeit gelassen für die Vorbereitung der Records. Und es ist nicht immer so etwas Großartiges entstanden, wie eben bei dieser Produktion mit dem Miles Davis, was natürlich sicher auch seinem großartigen Quintett, dem gut eingespielten, damals schon, muss man sagen, und der Genialität von Miles Davis zu schulden war. Nichtsdestotrotz sind im Label Prestige schon ein paar Meilensteine entstanden, die man nicht vorenthalten sollte. Allen voran für mich von Sonny Rollins' Saxophon Colossus. Das ist mit Sicherheit einer der wichtigsten Einspielungen, die im Prestige gelungen sind. Dann wäre noch zu nennen, aus meiner Sicht, Soul Train von John Coltrane. Und dann ist wahrscheinlich eh schon das Nächste, was wirklich wichtig ist. Es waren noch ein paar andere Platten vom Sonny Rollins dabei, zum Beispiel die Tour de Force oder Plus Four, die auch sehr, sehr gut waren. Aber im Grunde genommen war es das dann wahrscheinlich eh schon. Und das nächste Wichtige waren die Miles Davis Quintett-Einspielungen, die du, wie du richtig sagst, genau dem Umstand, dass der denen sozusagen nicht viel Zeit gelassen hat und der Miles Davis sozusagen sich seiner Vertragsverpflichtungen entledigen wollte, da ist was entstanden, was eigentlich gegen jede Logik zu großartigen Klassikern geworden ist. Wobei man, verzeih mir, ich sage noch zwei, drei Sätze und dann bitte brich mich einfach ab. Aber es ist interessant, weil eigentlich hört man diesen Platten, wir müssen dann auch sagen, um welche Platten es sich eigentlich handelt, 5 sind es aus meiner Sicht, man hört ihnen auch an, dass sie sozusagen, wie soll man sagen, also wenn ich jetzt sage, schludrig und schlampert eingespielt worden sind, ist das schon eine große Übertreibung. Aber sie haben allesamt ist diesen Platten Folgendes gemeinsam. Es ist nicht wirklich eine großartige Nummer drauf oder eine von diesen Records, die outstanding gewesen wären, sondern sie haben einfach alle miteinander ein irrsinnig tolles Niveau. Die Musiker spielen irrsinnig gut eingespielt zusammen. Und es sind einfach 5 Scheiben, die so richtig für den damaligen Modern Jazz eigentlich den Standard gesetzt haben. Nichts daran ist wirklich schlecht.
Und jetzt unterbreche ich dich, oder du bist eh schon fertig jetzt. aber was man Prestige dann zugute halten kann, ist, dass es als Startrampe für viele berühmte Musiker geworden ist. Und offensichtlich hat Prestige mit dieser Politik auch Geld verdient, weil, oder der Herr Weinstock war ungeschickt, weil er ja letztlich alle großartigen Musiker dann verloren hat an andere Plattenlabels, die mit denen, also zumindest mit Miles Davis und mit dem John Coltrane, doch wirklich auch Geld verdient haben. Also offensichtlich aber gehörte das zur Politik, schnell was zu produzieren und rauszubringen.
Ja.
Ich wollte noch was anderes sagen, aber das ist mir jetzt, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, gerade
habe ich noch die
Kurve gekratzt.
Ja, rasch jetzt.
Wir reden ja, glaube ich, aber jetzt von einer Zeit, weiß nicht, ca. 55 Jahre, 1955 bis 57 oder so,
ja.
In der ja aber nicht nur diese Prestigeaufnahmen entstanden sind, sondern für Columbia Records ja auch schon das erste Album, nämlich Round Midnight, ne? Und für dieses Round Midnight Album oder für die Sessions dort gab es wesentlich mehr Zeit. Und da gab es dann auch wirklich die Möglichkeit, mal einen Take wegzuschmeißen und einen neuen aufzunehmen. Und das ist auch das gleiche Quintett. Würdest du einen Unterschied hören zwischen der Round Midnight Platte und den Prestigeaufnahmen?
Also eine dankbare Frage, finde ich, Stefan, weil das ist genau der Punkt. Die Erfahrung von den Einspielungen auf Prestige und der ersten Columbia-Einspielung zeigen eigentlich, dass die äußeren Umstände und die Motivationen der Musiker gar nicht so wichtig sind, sondern einfach der Umstand, dass sich geniale Menschen zusammenfinden, um etwas zu produzieren, zeigt, dass dann das Surrounding gar nicht so bedeutend ist, weil Antwort, nein. Round Midnight ist in Wirklichkeit wahrscheinlich von den jetzt bereits genannten Platten die zumindest ist nicht beste, vielleicht sogar die schwächste, kann man nicht sagen, aber sie fügt sich da nahtlos ein und obwohl die Produktionsbedingungen, wie du richtig sagst, dann schon deutlich besser gewesen sind und die beflügelt waren durch das neue Label, ist es nicht besser. Wirklich einen Quantensprung nach vorne haben sie dann eigentlich erst mit der nächsten Columbia-Einspielung gemacht, nämlich Milestones. Da hat aber auch der Cannonball Adderley mitgespielt, obwohl der sich gar nicht so toll in diese Gruppe eingefügt hat, ist das dann aus meiner Sicht eigentlich schon nochmal eine Entwicklung nach oben gewesen.
Das ist ein interessanter Aspekt und das sollten wir uns dann für später aufheben, warum das Quintett da wieder auseinandergebrochen ist. Ich glaube, die Gründe waren relativ profan, aber reden wir mal über die Musik an sich.
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir jetzt einmal sagen, um welche Platte es sich nämlich überhaupt handelt. Es beginnt eigentlich mit der Platte, die normalerweise als The New Miles Davis Quintet sozusagen zu kriegen ist. Vorne steht schlicht und einfach auf blauen Hintergrund
Miles.
Und dann folgen irgendwie sehr stimmige Titel, nämlich Working, Steaming, Cooking and Relaxing, um es jetzt in ungeordneter Reihenfolge zu sagen. Ich weiß gar nicht genau, in welcher Reihenfolge sie dann eigentlich rausgebracht
wurden. Weiß ich auch nicht, aber es ist auch irrelevant, weil im Grunde ja aus diesen 2 oder 3 Sessions einfach was entnommen wurde und dann zusammengestellt. Yeah. Also in dem Fall ist es absolut irrelevant, wann was rausgekommen ist. Es ist ja, glaube ich, die letzte überhaupt, das sind die Mitte der 60er Jahre rausgekommen.
Ja. Yeah. Hast du eigentlich einen Favorite unter diesen Scheiben?
Ich hatte immer einen Favorite und der ist relaxing.
Es ist jetzt fad, weil auch mein Favorite ist relaxing. aber ich sage das ganz ehrlich, bei mir ist es schon allein deswegen, weil das Cover so genial ist.
Ich wollte gerade sagen, abgesehen davon ist das Cover das Beste von allen.
Ja, dieses kubistische, an Picasso erinnernde Cover ist einfach, sticht unter all diesen schönen Covers. Das zweitschönste ist für mich Cooking, auch sehr abstrakt, irgendwo so schwarz-weiß gehalten. Aber schön sind es eigentlich alle. Aber relaxing ist auch nicht zuletzt auch deswegen, finde ich, sehr einnehmend, weil es fängt gleich an mit dem wunderschönen If I Were a Bell, mit dem den Klängen von Big Bang, glaube ich. Und der Miles Davis, sie spielen da ja durchaus bei mehreren Nummern auch die ersten Worte oder Sätze von Miles Davis immer dazu, was sehr sympathisch ist, zumindest auf meiner Aufnahme ist das so.
Ja, auf meiner auch.
Ja, und es beginnt gleich mal mit diesem sympathischen, mit der Ansage von Miles Davis, I play and tell you what it is later. Also wir fangen jetzt einmal an zum Spülen und ich sage euch dann, oder ich sag dir dann, ob er sich da an den Rudi van Gelder gerichtet hat oder an seine Musiker.
Ja, an seine Leute, glaube ich.
Ja, also
wir fangen jetzt einmal an. Er sagt da irgendwann einmal, if the red line is on, then the red line is on, yeah, that means you have to be quiet oder was auch immer. Ja. Man versteht es jetzt wahnsinnig gut, aber...
Ja, aber gerade das, finde ich, dieser Satz hat eine tiefere Symbolik, die bei Miles Davis übrigens sich wirklich fast durch sein Werk zieht. Der Miles Davis ist, wie wir alle wissen, ein großer, spontaner Musiker gewesen, der versucht hat, auch aus seinen Musikern eher was rauszulocken und sie versucht hat zu überraschen und sie gegeneinander im besten Sinne sozusagen musikalisch ausgespült hat. Und das steht in diesem Satz, finde ich, sehr gut drinnen. Und umso spannender finde ich es, dass eigentlich diese ungeprobten Records so klingen, als hätten die dafür in Wirklichkeit sehr wohl tagelang geprobt, weil sie irrsinnig gut miteinander abgestimmt spielen und keine Föller machen. Zumindest ist für den interessierten Zuhörer, der sich ein bisschen auskennt, keine Föller machen.
Soweit wir das beurteilen können. Aber genau dieses Mitschneiden oder das auf die Platte bringen, der kleinen Ansagen oder der Zwischenrufe und so weiter, das macht ja diese Live-Stimmung dann noch stärker. Und es war sicher kalkuliert, dass diese Live-Atmosphäre dann besser rüberbringt.
Ja, ja. Übrigens auch ein wahrer Genuss für mich ist jedes Mal aufs Neue, wenn man sich dann mit diesen Platten auseinandersetzt und sich dann anhört auf seinen späteren Columbia-Einspielungen, allen voran natürlich die Live-Einspielungen im Plugged oder Plutscht Nickel.
Plugged Nickel.
Plugged Nickel. Wenn man dann sieht, wie sich da sozusagen quasi diese Klassiker, die sie da eingespielt haben auf Prestige, wie sich die noch einmal rasantest verändert haben, im wahrsten Sinne des Wortes rasantest.
Ja, aber danke, dass du das erwähnst. Ich wollte es erst sagen, aber ich habe es dann wieder irgendwie vergessen, dass man auf diesen klassischen Aufnahmen ja eigentlich viele Stücke findet, die dann ins klassische Repertoire, also ins Live-Repertoire aufgenommen wurden in den 60er Jahren. Und natürlich sind sie dort, hören sie sich dort anders an als 10 Jahre früher, weil sie ja die Musik weiterentwickelt hat und letztlich auch der Miles Davis hat sich weiterentwickelt, klarerweise.
Ja.
Aber es ist trotzdem interessant, ja, es gibt ja da die Klassiker wie, ich habe es jetzt gerade in der Playlist, die ich da für Spotify erstellt habe, Oleo, ja, oder My Funny Valentine. Ich mag zwar dieses Stück nicht, aber es ist klassisches Live-Repertoire und Round Midnight sowieso, ne?
Ja, und es gibt wenige Künstler wie den Miles Davis, die dann wirklich ihr Repertoire sozusagen quasi in ihre musikalische Entwicklung mitgenommen haben. Der Miles Davis ist sicher einer von den Jazzmusikern gewesen, die sich extrem schnell und radikal verändert haben im Laufe seiner Geschichte, mehrmals sich quasi geradezu neu erfunden hat mit seiner Musik und mit seinen Mitspielern. Und gleichzeitig gibt es aber auch wenige, die sozusagen, zumindest in dieser Zeit, in den 50er und in den frühen 60er Jahren, durchaus vergleichend das erste klassische Quintett und dann sein späteres ebenso klassisches zweites Quintett, oder eben der Wayne Shorter, den John Coltrane ersetzt hat, um nur einen zu nennen, und wo sie viele derselben Stücke dann wieder gespielt haben. Das macht einfach Spaß und ist unheimlich spannend zu sehen, wie sozusagen quasi gleiches musikalisches Material, du erkennst dann am musikalischen Material, das ja gleich geblieben ist, wie sich die Musik verändert hat. Das ist einfach schön nachvollziehbar.
Selbst John Coltrane hat ein Stück mitgenommen in die 60er Jahre, nämlich aus von der Round Midnight Platte, das ist Round About Midnight Platte, nämlich Dear Old Stockholm. Das gibt es dann, glaube ich, 63 wieder in einer Aufnahme. Es gibt sogar ein eigenes Album. Das ist zwar ein bisschen eine Zusammenwürfelung, aber ein Album unter diesem Namen, 65 erschienen, die Old Stockholm. Also war nicht der Einzige, der das mitgenommen hat. Was mich interessiert, was du vielleicht beantworten kannst, es spielt da bei diesen, also erstens einmal Round Midnight ist ja der eines der bekanntesten Stücke von Miles Davis und gleichzeitig das unbekannteste Stück von Thelonious Monk, würde ich mal sagen. Was meine ich damit? Thelonious Monk hat das eigentlich geschrieben. Gespielt. Ja? Das ist im Grunde zum Signatures-Stück damals für Miles Davis geworden, oder?
Ja, wobei das ist jetzt nicht so, ich sag mal, das ist nicht so super überraschend, weil es ist schon so gewesen, der Thelonious Monk hat so viele großartige Kompositionen gemacht, dass selbst die von ihm oft gespielt wurden, wahrscheinlich von vielen anderen großartigen Musikern noch öfter gespielt wurden. Und es gibt ganz wenige Stücke, finde ich, von Thelonious Monk, wo man sofort sagt, wenn man es hört, da spielt jetzt der Monk. Weil so viele andere große Musiker einfach seine Nummern aufgenommen, also in ihr Repertoire aufgenommen haben und sie zu Hits gemacht haben, dass man dann schon immer wieder ein bisschen mysterioso für mich ist, ein klassisches Beispiel, wo ich sage, das klingt nach Monk und das hört nicht nur, das ist nicht nur seine Musik, sondern das sieht man in Spielen. Ron Midnight ist ein wunderbares Beispiel, wie du richtig sagst, da hört man den Miles Davis spielen und weiß daher meistens gar nicht, dass es eine Monk-Nummer ist.
Es gibt auf dem Album, also wahrscheinlich nicht auf Platte, aber zumindest auf der digitalen Abbildung, ob das jetzt CD ist oder noch mehr als die CD, ich rede jetzt von Spotify, es gibt zwei Versionen von Round Midnight darauf. Das eine ist mit unserem klassischen Quintett, über das wir heute sprechen. Die andere Round Midnight-Version ist tatsächlich mit dem Thelonious Monk und mit dem Sue Sims und mit dem Gary Mulligan.
Oh, spannend auch, ja.
Schön. Aber wie das zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Ja. Ich wusste nicht, dass die jemals so zusammen gespielt haben und Aufnahmen gemacht haben.
Auf welchem Label ist das erschienen?
Da auf Columbia.
Auf Columbia, ja.
Vielleicht ja, aber es ist natürlich der Deluxe-Version oder was weiß ich.
Ja, ja. Vielleicht sei erwähnt, dass man Prestige eigentlich auch würdigen darf. Nicht nur für die Aufnahmen unter anderem von Miles Davis mit seinem klassischen Quintett, sondern der Miles Davis hat auf Prestige schon ein paar ganz, ganz großartige Einspielungen in der Zeit davor gemacht. Mir fällt allen voran Walking ein. Das ist viele von diesen Dingen sind auch eher so ein Stückwerk gewesen. Walking ist zum Beispiel, glaube ich, mit zwei unterschiedlichen Besetzungen, aber da spielt zum Beispiel der geniale Davy Schildkraut spielt, glaube ich, am Saxophon, ich weiß jetzt nicht genau, in einer Nummer, die wirklich sich über viele, viele Minuten hinzieht, großartige Passagen.
Das ist das Album, das ausschaut wie Ampel von, oder?
Genau.
Ja.
Das mit der Ampel. Und das ist nicht das Einzige. Er hat auch mit den Modern Jazz Quartett John Lewis und Konsorten
richtig, ja.
Wirklich leibende Sachen gemacht. Und auch der Thelonious Monk taucht da irgendwo, glaube ich, auf der einen oder anderen Prestige-Aufnahme auf. Und das ist alles nicht wirklich, das ist alles gut. Das ist nicht schlecht.
Ja, es gibt da Milt Jackson Miles Davis Album.
Ja,
aus 54 oder so in etwa. Ja. Stimmt, ja. Ja, also auch das weißt du besser, aber ich versuche das nur noch mal jetzt zu rekonstruieren. Also nach diesen Aufnahmen und dem Wechsel zu Columbia gab es eben diese Roundabout Midnight Platte damals. Und ich glaube, das war's dann schon wieder mit dem Quintett, oder? Gab es dann noch was?
Nein, das war's dann schon, wie du richtig sagst. Es war ja dann auch so, dass, wie gesagt, die nächste Aufnahme, die wir auch schon angesprochen haben, die Milestones, da ist dann schon der Cannonball Adderley dabei gewesen und dann hat er überhaupt alles über den Haufen geworfen und hat ja Jazzgeschichte geschrieben mit seinen Columbia-Platten und das sind dann komplett andere Leute gewesen.
Gut, aber wir kommen jetzt vielleicht da zu dem Punkt, warum das Quintett so nicht mehr weiter bestanden hat. Das ist sehr simpel erklärt. Der John Coltrane und der Paul Chambers waren heroinsüchtig.
Ja, na gut, Heroin war generell damals in der Jazz-Community ein riesiges Thema und im Grunde genommen war es sozusagen ein Spießrutenlauf. Man könnte überspitzt sagen, das ist jetzt gar nicht so sehr hervorzuheben. Es dürfte einfach ebenfalls in dem konkreten Fall so gewesen sein, dass das heute nicht mehr gepasst hat, weil wenn man sich nur nach dem Kriterium gerichtet
so wie ich es verstanden habe, ist es gar nicht so, dass es nicht gepasst hätte, sondern es war tatsächlich so, dass die beiden einfach nicht mehr zuverlässig waren. Und der Miles Davis hat die Drogensucht damals schon überwunden gehabt, so wenn ich mich erinnere, aus der Biografie. Er war ja auch heroinsüchtig, aber halt früher.
Ja.
Und hat seinen Entzug schon gemacht und er konnte mit dem Coltrane, mit dem Chambers eben nicht mehr, weil die nicht rechtzeitig beim Studiotermin waren und live wahrscheinlich auch nichts mehr hergegeben haben. Und deswegen hat er sie gefeuert.
Ja, ja.
Weil du sagst, und noch was ich glaube, dass diese These stützt, ist, dass der Miles Davis den John Coltrane später, nachdem er vom Heroin unten war, ja sehr wohl wieder zurückgeholt hat. Ja, also wenn man jetzt nach Milestones und nach der Gil Evans-Phase wieder zurückgeht auf 1959 in Kind of Blue, das haben wir ja letztes Mal erwähnt, da ist ja der Coltrane erst wieder dabei.
Und wie er dabei und, ist, ja.
Genau. Ja. Und dann bei der Europatournee war er ja auch wieder dabei.
Genau. Ja. Die Stockholm-Aufnahmen und all diese Dinge. Nein, also darum sage ich auch, also das wäre für mich jetzt, persönlich könnte ich mich an diesem Kriterium nicht festhalten, weil das mit der Heroinsucht ist ja etwas gewesen, was die gesamte Community durchzogen hat und auch die Geschichte aller Musiker, auch der Miles Davis ist danach ja immer wieder Tabletten und auch, glaube ich, auch heroinsüchtig geworden. Also das war ein stetiges Auf und Ab. Aber es ist natürlich, du hast vollkommen recht, es ist zumindest einmal ein gutes Narrativ, dass die Gruppe an dem dann auseinandergegangen ist. Wenn du mich fragst, ich glaube, wir unterstellen ja da auch irgendwo so, weil wir gerne einfach, wir Menschen lieben Stories und wir machen uns Stories dazu. Ich glaube, diese Wechsel sind viel stärker Zufälligkeiten unterworfen als irgendwelchen anderen Kriterien. Und wenn sie nicht Zufälligkeiten unterworfen waren, der halt gerade zu diesem Zeitpunkt habhaft war, dann waren es möglicherweise auch eher monetäre Geschichten, wo er einen anderen Vertrag am besseren wo gekriegt hat oder wenn seine Ehefrau ihn gerade verlassen hat, dann hat sich irgendwo eine andere Liebschaft gefunden oder sonstige Banalitäten haben da vielleicht viel mehr reingespielt als unsere Narrativs, die wir danach drüber gestülpt haben in der Jazzgeschichte. Aber ist im Grunde genommen ja auch interessant, aber wurscht.
Ja. Ich hätte jetzt eine Frage, auf die ich keine Antwort erwarte. Also es ist vielleicht mehr rhetorisch, aber es ist mir bei den Aufnahmen dann so richtig aufgefallen und nämlich dann auch später, wir haben zum Abschluss dann noch eine Live-Aufnahme angehört von den letzten Auftritten von Miles Davis und Coltrane. Dazu vielleicht noch später, aber die Frage wäre, warum braucht ein Trompeter immer ein zweites Blasinstrument in seiner Band? Oder braucht er es vielleicht gar nicht und der Miles Davis wollte das so?
Also das ist eine super spannende Frage, die man zunächst einmal schnell beantworten kann. Selbstverständlich braucht prinzipiell
braucht
ein,
das nicht,
ein Bläser ja? Und auch ein Trompeter braucht es nicht. Bei Miles Davis fallen mir viele Antworten ein, allen voran die, dass er schon einer war, der sich prinzipiell sehr gern hat inspirieren lassen von von seinen Mitmusikern. Und natürlich ist das komplementäre Instrument in der klassischen Jazzgeschichte zur Trompete das Saxophon. Das ist möglicherweise eine Erklärung, die kann aber genauso einfach, wie soll ich sagen, beliebig sein und belanglos, wie die Geschichte mit dem Heroin möglicherweise belanglos ist. Faktum ist, Stefan, dass sozusagen signifikant und vielleicht erstmalig in der Deutlichkeit auf diesen sogenannten klassischen, in diesen Prestige-Sessions des klassischen Quintetts, so richtig wunderbar der Kontrast von Miles Davis und von John Coltrane auftritt. Der Miles Davis, der einen extrem modernen, aber doch, ich sage mal im weitesten Sinn, traditionellen, am Cool Jazz und am Hardbop orientierten Stil auf seinem Instrument pflegt. Und der John Coltrane, der sich genial harmonisch in dieses gesamte Ensemble einfügt, aber trotzdem bereits ein totaler Kontrapunkt ist, insbesondere eben zum anderen Blasinstrument in diesem Quintett, zum Miles Davis, weil er schon sehr, sehr nervöse Ausflüge macht, sozusagen quasi in seine eigene Zukunft und auch in die Zukunft des Jazz insgesamt gesehen.
Genau, also auf das wollte ich ja letztlich hinaus mit meiner Frage, weil wenn du die Aufnahmen anhörst und dann im Vergleich so die letzten Live-Aufnahmen in Europa, dann siehst du im Vergleich zu den Studioaufnahmen von Mitte der 50er Jahre, dass der Coltrane noch mehr Noten gespielt hat dann 1960, ja, und der Miles Davis immer weniger Noten gespielt hat. Diese Live-Quintett-Aufnahmen aus Europa, wo er zum Teil das Publikum den Coltrane ausgepfiffen hat, weil das jetzt eigentlich nicht mehr das war, was sie erwartet haben und mit dem sie klargekommen sind, das hat auch nicht mehr harmoniert. Ne? Der Miles Davis ist in eine ganz andere Richtung gegangen als der Coltrane und das sieht man ja auf den Aufnahmen ja wirklich super. Ja?
Absolut.
Und wie du richtig gesagt hast, bei den Prestige-Aufnahmen, da war es noch harmonisch, ja, aber trotzdem hast du schon gemerkt, da entwickelt sich was. Ja. Und zwar ja. Gegensätzlich.
Ja, ja. Etwas anderes, Stefan, sei vielleicht auch noch erwähnt, was den Miles Davis betrifft, nämlich die Art, wie der Miles Davis gespielt hat auf diesen Aufnahmen, zeigt auch mehrere Sachen. Zeigt erstens einmal, nicht das erste Mal, aber sozusagen in einer ganz deutlichen Ausgeprägtheit, was für ein großartiger lyrischer Musiker der Miles Davis war. Und wahrscheinlich wirklich, für mich ist es so und ich glaube für viele andere auch, der beste lyrische Jazz-Trompeter, selbst wenn man den Chet Baker dazu nimmt, der beste lyrische Jazz-Trompeter ever, der jemals gespielt hat. Zeigt wahrscheinlich auch das, warum er zum Superstar wurde und zu Recht zum Superstar wurde. Weil alleine, wenn man sich sozusagen sein Spiel auf diesen Sessions anhört, das ist einfach so schön und so out of this world in seiner lyrischen Komponente, dass allein schon deswegen, da braucht man die anderen wunderbaren, kongenialen vier Musiker gar nicht dazu zu nehmen, Gott sei Dank waren sie dabei, aber allein nicht den Miles Davis da raus zu destillieren aus diesen Aufnahmen und jeder einzelnen seiner Nummern von den Soli bis hin zu seinen Melodiebögen zuzuhören, das zeigt, warum der ein Superstar geworden ist. Wie der auf eine sentimentale Art und Weise die Trompete da spielt und auf eine kreative Art und Weise, das ist der Grund gewesen, warum er ein Superstar war. Und nicht nur, weil er einfach irrsinnig kreativ war in der Entwicklung des Jazz, das war er auch. Aber ich behaupte, der wurde zum Superstar, weil er genauso wunderschön und auch anspruchsvoll gespielt hat und auch technisch perfekt gespielt hat, wie er eben auf diesen Aufnahmen gespielt hat.
Ja, eigentlich sind wir jetzt bei unserer ersten Folge wieder angelangt. Da haben wir noch versucht, in unserer Ungestümtheit zu erklären, warum sich die beiden so auseinanderentwickelt haben. Ich glaube, es ist uns damals gar nicht gelungen und eigentlich müssen wir die erste Folge wegschmeißen.
Mach mal, schmeißen wir sie weg.
Schmeißen wir sie weg, ja.
Das Blöde ist, das Internet lasst es nicht zu.
Man kann das schon wieder rauslöschen, aber in Wirklichkeit, warum soll uns das peinlich sein? Jeder fängt mal irgendwo an und das war unser Anfang, ja.
Also unsere tausend Hörerinnen und Hörer, unsere hunderttausenden Hörerinnen und Hörer haben das schon 27 Mal geshared. Dadurch ist es einfach schon in den Ewigkeiten des Internets.
Naja, also ganz tilgen wirst du das nicht mehr können, das ist richtig, ja. Genau. Da müssen wir warten, bis die Sonne groß genug wird, um die Erde zu verschlucken, dann ist es weg.
Was für ein schöner Vergleich.
Ja, Ich denke aber auch, wir sind am Ende angelangt für heute, oder?
Ja, wirst du mehr, noch was loswerden? Mehr als genug gesagt, würde ich sagen.
Mehr als genug gesagt. Ja, dann muss ich leider, oder leider nicht, aber ich möchte doch loswerden, dass wir eben auf Spotify gehört werden können.
Das, was gerade noch rausbringt.
Und dort auch es in der Regel eine Playlist dazu gibt. Wir sind auch auf Apple Podcasts, wir sind im Internet direkt auf letscast.fm mit der Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Und wir sind auf der Seite purmanmusikpodcast.de. Ich hoffe, das funktioniert dort auch.
Schaust du mal nach? Ich schaue brav nach. Ich kann nur sagen, wenn ich dich nicht hätte, dann gäbe es diese Hinweise nicht, weil ich merke mir das da alles nicht. Was ist das für ein Gedächtnismonster, dieser Stefan?
Ja, Wahnsinn, gell? Also ich bin wirklich genial, dass ich mir das 2 Wochen lang merken kann, um das dann wieder rauszubringen.
Okay, genug des Blödsinns.
Gut, wir haben jetzt, wenn diese Sendung erscheint, Ende Juni, wir werden da wahrscheinlich noch eine machen vor der Sommerpause.
Ja, unbedingt.
Aber dann wird es mal tatsächlich eine längere Hitze.
Ich habe auch schon was im Kasten, aber ich verrate dir nicht, Stefan, und auch den unseren lieben Freundinnen und Freunden da draußen nicht. Ihr müsst aufdrehen.
Ja, dann bin ich schon sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss, Dieter. Und ja, keep swinging.
Ja, servus, Stefan, und auch ihr da draußen. Keep swinging.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.